Ich bin eine sehr lebensfrohe Person, 32 Jahre alt und lebe das Leben seit meiner Herztransplantation sehr, sehr intensiv. Ich habe mich gefreut ohne Ende. Im nächsten Moment hatte ich Trauer, weil ich halt wusste, okay, da ist jetzt ein Mensch in einem anderen Krankenhaus, der ist gestorben und die Familie trauert. Und dieser Mensch schenkt mir jetzt sein Herz. Und was man sich vielleicht auch immer fragen sollte, ist, würde ich selber ein Organ für mich oder für mein Kind annehmen, wenn wir eines bräuchten? Und wenn die Entscheidung ein Ja ist, dann sollte ich auch bereit sein, selber Organe zu spenden, weil alles andere ist unfair. Es lohnt sich zu kämpfen und durchzuhalten.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Unser heutiges Thema geht unter die Haut, daher Triggerwarnung. Es geht in dieser Episode um sensible Inhalte wie Tod und Transplantation. Denn ich spreche mit einer jungen Frau, die zwei Herzstillstände überlebt und deswegen auch ein neues Herz benötigt hat. Es geht um die sichtbaren und unsichtbaren Narben, die eine solche Herzverpflanzung hinterlässt und auch darum, wie man trotzdem den Lebensmut behält. Ja, und deswegen, hallo Tamara, ich freue mich echt, dass du heute mein Gast bist.
Hallo, ich freue mich auch da zu sein.
Tamara Schwab hat mit Ende 20 ein neues Herz erhalten. Heute, rund 4 Jahre später, ist sie Autorin. Sie ist Trainerin für die Themen Resilienz, Change und Erfolg und außerdem ist sie Botschafterin der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Tamara, wenn dich jetzt heute direkt jemand fragen würde, wer bist du? Wie würdest du dich denn beschreiben?
Ich bin eine sehr lebensfrohe Person, 32 Jahre alt und lebe das Leben seit meiner Herztransplantation sehr, sehr intensiv mit allem, was dazu gehört. Ob es das Reisen ist, ob es ja die Wünsche sind, die man so hat und die man sich gerne erfüllen möchte, was man noch so im Leben erleben möchte oder einfach die kleinen Momente, die man ja plötzlich ganz anders genießt, als man es vielleicht früher getan hat, weil sie vermeintlich alltäglich sind. Und das ist der eine Teil von mir. Und der andere Teil von mir ist mittlerweile sehr engagiert im Bereich Organspende, im Bereich Resilienz. Also ich habe angefangen sozusagen, meine Geschichte oder aus meiner Geschichte zu lernen, beziehungsweise die Erfahrungen daraus rauszuziehen und an andere weiterzugeben, wie man mit herausfordernden Umständen mental gesund umgeht und wie man es schaffen kann, ohne dass man danach ein Häufchen Elend ist, sondern dass man gestärkt aus den Situationen herausgeht und wieder weitermacht, wenn die Herausforderung geschafft ist.
Also dieses neue Herz, das hat dann doch schon in dieser Selbstbeschreibung eine ganz schön große, gewichtige Rolle.
Definitiv. Es hat mich verändert, der ganze Weg hat mich verändert. Es nimmt bis heute in jeglicher Hinsicht einen großen Platz bei mir ein.
Ja. Und wenn du zurückblickst, so vor 4 Jahren, wie war das denn damals? Magst du vielleicht kurz die Situation beschreiben? Also deine Herzstillstände und dann der Weg über die Diagnose bis dann schließlich auch zur Herztransplantation?
Ja, meine Geschichte ging los, als ich 23 war. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich so einen Druck auf der Brust habe, eine innere Unruhe und gemerkt, irgendwas passt da nicht. Bin dann damals zum Hausarzt gegangen. Der hat mich postwendend zum Kardiologen weiterverwiesen. Und kurz danach kam dann raus, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe. Also wahrscheinlich krank Sport gemacht. Genau, dann durfte ich erstmal für 1,5 Jahre keinen Sport machen, durfte eine Weile nicht arbeiten. Dann hieß es, es ist wieder alles in Ordnung. Ich habe wieder mit dem Sport angefangen und genau einen Monat später hatte ich dann einen Herzstillstand im Fitnessstudio.
Ach du Schreck.
Also ich bekam Kammerflimmern. Ich saß auf dem Fahrrad gerade und bin dann ohnmächtig geworden. Mein Herz hat irgendwann ganz aufgehört zu schlagen. Da musste ich reanimiert werden. Dadurch, dass Gott sei Dank dort andere Menschen trainiert haben, die das richtig gut können. 2 Medizinstudenten, ein Rettungssanitäter.
Was für ein Glück, ja.
Ein Polizist und jemand, der sowas schon mal erlebt hat, haben die einen Bombenjob gemacht und mich 3/4 Stunde reanimiert, bis der Notarzt mit Defibrillator da war und mein Herz dann wieder von selber schlagen angefangen hat. Ich bekam dann einen Defibrillator implantiert, habe aber dann ein halbes Jahr später trotzdem noch mal einen Herzstillstand gehabt, dann in Ibiza, als ich gerade im Urlaub war. Dann kam daraus, dass der Defibrillator falsch implantiert war, also das Kabel zu wenig tief im Herz drin war. Ja, ab dem Zeitpunkt ging dann eigentlich so richtig die Odyssee los mit Krankenhäusern, Operationen, Therapien und allem Möglichen und hat alles versucht, das wieder halbwegs in den Griff zu bekommen. Aber es wurde irgendwie nicht besser und nichts hat so wirklich geholfen, bis 2021 rauskam, dass es eigentlich gar keine Herzmuskelentzündung ist. Also ich habe nicht Kranksport gemacht und das war der Grund für die Herzmuskelentzündung, sondern ich hatte einen genetischen Defekt, der dafür sorgt, dass das Herz von selber Stück für Stück vernarbt. Und das hat man leider erst nach 5 Jahren mit einem Bluttest und einem Gentest sozusagen entdeckt.
Dann hättest du dir vielleicht manches ersparen können und wahrscheinlich auch das Gefühl, selbst dran schuld am Ende noch zu sein, weil man Kranksport gemacht hat.
Richtig, also das schlechte Gewissen, das hat mich lange begleitet. Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, aber ich war tatsächlich ein Stück weit erleichtert, als dann diese Diagnose kam, weil ich wusste, okay, ich bin nicht selber schuld. Das Problem war nur, dass es einfach zu spät war. Also die Diagnose zu spät kam, das Herz dann schon zu kaputt war. Und ein halbes Jahr später war ich dann tatsächlich soweit mit dem nächsten Vorfall, den ich dann wieder hatte, wieder mit Schocks vom Defibrillator, dass klar war, okay, ich kann so mit dem Herz langfristig nicht mehr leben. Ich bin dann gelistet worden, bin auf die hochdringliche Liste für eine Herztransplantation gekommen. Und genau, am 1.8.2021 war dann der große Tag, als mir gesagt wurde, Frau Schwab, jetzt geht's los, Ihr neues Herz ist da.
Und diese Zeit, ich meine, sie war vergleichsweise kurz bei dir, aber als du auf das Spenderherz gewartet hast, als klar war, du brauchst ein neues Herz, wie hast du denn diese Zeit erlebt, also körperlich und auch emotional?
Ich muss sagen, also für mich war das zu dem Zeitpunkt eine Riesenerleichterung, als es gesagt wurde, wir gehen jetzt diesen Weg Richtung Transplantation, weil ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr. Ich möchte dieses Leben so auch nicht mehr führen. Es ist einfach ein ständiges Angst haben vor den nächsten Elektroschocks, vor den nächsten gefährlichen Vorfällen. Ich hatte einfach keine Kraft mehr und ich wusste, dass Herztransplantationen gut laufen können. Ich habe schon Menschen davor kennengelernt, die mit Spenderherz Wahnsinniges schon wieder leisten. Und für mich war das so mein letzter Hoffnungsschimmer, dass ich wieder ein normales Leben führen kann. Und von daher war es für mich erstmal eine Riesenerleichterung. Klar, dann muss man erstmal auf ein Herz warten. Im Durchschnitt sind es 4 bis 6 Monate in Deutschland. Bei mir war es deutlich kürzer, weil ich eine seltene Blutgruppe habe. Und ich habe nur 33 Tage dann warten müssen. War aber ganz dankbar, glaube ich sogar, dass ich diese 33 Tage hatte, um mich seelisch einfach auf diesen Schritt vorzubereiten. Wobei ich
ist sagen ja, muss, selbst wenn man sagt, es gibt mir eine neue Perspektive, aber ja, es ist ja doch etwas Ungewöhnliches zu wissen, okay, irgendwann habe ich ein anderes Herz in meiner Brust.
Richtig, absolut. Und ich glaube, man kann sich aber auch wiederum nicht so wirklich vorbereiten, weil als dann eben dieser Anruf kam, ist gefühlt jede Emotion auf mich eingeprasselt und da ist mir erst mit einem Schlag wirklich bewusst geworden, zu was ich da eigentlich Ja gesagt habe.
Klar, ja. Aber dann gibt es dann wirklich keinen Weg zurück mehr bei allen Gefühlen, die da so aufeinander prasseln in dem Augenblick.
Richtig. Aber also ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut, dass ich da jetzt Ja gesagt habe, sondern es war dann eher in dem Moment, oh Gott, okay, alles klar. Also mir wird jetzt wirklich mein Herz rausgenommen. Ich kriege jetzt ein neues Herz. Es entsteht ein komplett neuer Lebensabschnitt. Ich habe mich gefreut ohne Ende. Im nächsten Moment hatte ich Trauer, weil ich halt wusste, okay, da ist jetzt ein Mensch in einem anderen Krankenhaus, der ist gestorben und die Familie trauert. Dieser Mensch schenkt mir jetzt sein Herz. Dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich meine Zimmernachbarin, die hat länger warten müssen als ich. Also ich bin sozusagen an ihr vorbeigerauscht, hatte da dann irgendwie noch ein schlechtes Gewissen und natürlich die blanke Angst, was kommt denn da jetzt halt wirklich auf mich zu und puh, das wird spannend.
Ich glaube, das kann auch wirklich jemand, der das nicht selbst durchgemacht hat, auch nicht ganz nachvollziehen. Also diese Intensität, man nimmt es ja doch viel zu oft leider selbstverständlich, dass das Herz funktioniert und arbeitet. Und gibt es denn etwas, was du Menschen, wie zum Beispiel deiner Bettnachbarin, mitgeben würdest, die noch einfach warten müssen? Die bei dir ging das ja dann, wie gesagt, mit 33 Tagen ratzfatz. Trotzdem den Mut nicht zu verlieren, dass irgendwie klappen könnte, dass sie ihr Herz ihr passendes finden.
Ich kann nur sagen, es lohnt sich zu kämpfen und durchzuhalten. ich habe jetzt wieder so viel geschenkt bekommen, so eine tolle Lebensqualität. Und ich hätte auch 2 oder 3 Jahre gewartet, wenn ich weiß, was da auf mich zukommt und was ich da alles wieder geschenkt bekomme. Und von daher zu keinem Zeitpunkt habe ich jemals bereut, dass ich weitergekämpft habe bis zum Schluss. Ich habe ein Riesengeschenk danach bekommen. Und von daher, es lohnt sich durchzuhalten. Man muss versuchen, in dieser Zeit den Kopf oben zu behalten, stark zu bleiben. Aber dieser Ausblick auf, es kann wieder ein ganz normales oder fast normales Leben kommen, das kann einem unheimlich viel Kraft geben und sich das immer wieder vor Augen halten.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Ja, ist wirklich so ein Gänsehautmoment, wenn man das versucht zu antizipieren, wie es dir in dem Augenblick gegangen sein muss.
Ja,
mit dem ordentlich. Auf und Ab. Und direkt danach der Transplantation, wie war das dann? Was waren dann die größten Herausforderungen, erstmal damit umzugehen, körperlich, weil es ist ja doch eine massive Operation und Eingriff, und dann auch wieder mental, denke ich, mit der neuen Situation klarzukommen.
Ja, also in den ersten Wochen war es erstmal Überlebenskampf, muss ich sagen. Also mir ging es echt nicht gut am Anfang. Ich hatte 6 Kilo Wasser in mir drin durch die Herz-Lungen-Maschine. Ich hatte Übelkeit von den Medikamenten und wahrscheinlich auch von dem Wasser. Ich hatte Schmerzen ohne Ende. Also ich habe nur noch gebettelt nach Opiaten und allem, also nach dem stärksten Zeug, weil ich einfach wirklich durch diesen Schnitt, durch den Brust, der Brustkopf wird ja aufgesägt, hatte ich wirklich wahnsinnige Schmerzen. Ne? Also die ersten Tage, die waren echt nicht einfach. Und da hatte ich auch, sagen wir mal, wenig Raum, um wirklich zu begreifen, was da passiert ist, weil ich noch mit dem Kämpfen beschäftigt war. Ich weiß noch, an einer der ersten Nächte lag ich wach da, konnte nicht schlafen und habe auf dieses EKG neben mir geguckt und gesehen, wie ruhig einfach dieses Herz schlägt, ohne irgendeinen Extraschlag, ohne Herzrhythmusstörung, in einem ganz normalen Pulsbereich. Und da habe ich das erste Mal, glaube ich, so richtig wahrgenommen, okay, das ist jetzt wirklich ein anderes Herz. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ich sehe es. Hatte diese unheimliche Dankbarkeit das allererste Mal, die mich aber bis heute begleitet und immer wieder dafür sorgt, dass Tränen hochkommen, dass man einfach unfassbar dankbar ist für das alles, was man da geschenkt bekommen hat.
Ja, was für ein Geschenk.
Ja.
Gab es denn etwas, was dir besonders gut geholfen hat in der ersten Phase? Außer den Opiaten natürlich gegen die Schmerzen.
Ja, das war dann, glaube ich, schon so ab dem Tag, wo ich das erste Mal meine Eltern bei mir haben durfte. Also ich war 3 Tage nach der Transplantation noch im Koma und bin dann erst am 3. Tag abends wach geworden. Und mein Papa kam dann 2 Tage später das erste Mal. Und das waren tatsächlich, also meine Mama, mein Papa, so mein Bruder, meine Ängsten sozusagen, war natürlich eine Riesenstütze, was mir wahnsinnig geholfen hat. Ich hatte unheimlich viele Nachrichten, natürlich auf dem Handy, weil jeder mitbekommen hat, okay, jetzt war es endlich soweit, also von Freunden. Ich habe damals auch meine Geschichte schon auf Instagram geteilt und da hat es dann auch schon irgendwie jeder mitbekommen und ich habe gemerkt, wie viel Support da eigentlich gerade kommt. Und also das hat ganz, ganz viel geholfen und dann natürlich schon auch ein Stück weit diese Ruhe zu haben, um zu verarbeiten und zu begreifen, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert. Und was auch noch super hilfreich war, das waren Songs für mich. Also Musik und Lieder, die einem Mut zusprechen. Ich hatte das irgendwann meine eigene Playlist zusammengestellt mit Liedern, die mir Mut geben, die mir helfen, durchzuhalten. Die habe ich weiß gar nicht, wie oft damals in dieser ganzen Krankenhauszeit und auch in der Reha-Zeit gehört.
Ist da so ein Lieblingssong hängen geblieben, der für dich immer mit dieser Zeit unweigerlich verknüpft ist?
Es sind mehrere tatsächlich. Mhm. Ich würde sagen, mit der ganzen Reise war es Don't Stop Believin'. Das habe ich tatsächlich rauf und runter gehört in dieser ganzen Zeit. Und hat eben ganz gut gepasst so.
Ja, definitiv.
Eines Satz.
Ja. Und die Hoffnung hat sich ja dann auch, Gott sei Dank, bestätigt, dass das alles klappt. Jetzt ist das Ganze 4 Jahre her. Wie hat sich denn deine Beziehung zu dem neuen Herzen über diese Zeit verändert? Ist es inzwischen so richtig deins oder wann wurde es deins? Direkt nach der OP oder hat das ein bisschen gebraucht?
Also für mich hat es sich nie wie ein Fremdkörper angefühlt. Das muss ich tatsächlich sagen. Also es war nie so, dass ich irgendwie dachte, Mensch, da ist jetzt irgendwas Fremdes in mir drin. Was aber schon war, dass ich Zeit gebraucht habe, wieder Vertrauen zu gewinnen. Und das ist auch immer noch so manchmal nicht ganz so einfach, weil ich halt einfach von meinem alten Herz sehr häufig enttäuscht worden bin. Mhm. Und wie es halt so ist, auch in Beziehungen, wenn man mal enttäuscht worden ist, dann ist man danach vorsichtiger beim nächsten. Und so ist es halt mit dem Herz auch. Ich hatte viele Enttäuschungen mit meinem alten Herz und musste jetzt erstmal wieder lernen, auf dieses neue Herz zu vertrauen und wieder Vertrauen aufzubauen, wieder mich drauf verlassen zu können. Das war am Anfang ganz schwierig. Ich hatte natürlich auch nach wie vor noch mit Panikattacken zu kämpfen, wenn ich dann mal doch einen Stolperer gespürt habe. Mhm. Gerade am Anfang hatte ich
auch... Man hört ja wahrscheinlich auch ganz anders in sich rein. Also mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit.
Ich war eh schon wahnsinnig sensibel durch die vergangenen Herzrhythmusstörungen. Und natürlich, wenn dann plötzlich das neue Herz mal holpert, was ja komplett normal ist eigentlich, war das aber dann sofort für mich, oh Gott, ist da jetzt gerade wieder irgendwas falsch oder funktioniert doch was irgendwie nicht? Also diese Vorsicht, die war da damals schon extrem hoch und es hat trotzdem immer mal wieder noch Panikattacken irgendwie getriggert. Und ich habe auch immer gesagt, wir sind noch in der Kennenlernphase, wir zwei. Und so war das dann auch. Also ich habe dann Stück für Stück die Dinge wieder angefangen zu machen. Manchmal war es ein Schritt nach vorne und zwei wieder zurück, weil ich wieder Panik bekommen habe. Das Wichtige war aber, glaube ich, dran zu bleiben und sich Stück für Stück wieder an vieles ranzutrauen und zu merken, okay.
Ich kann wieder Sport machen, ich kann mich wieder anstrengen, ich kann mich auch mal wieder aufregen.
Genau.
Ja, also alles, was einem manchmal das Herz natürlich so in Wallung bringt.
Genau, und ich kann mich drauf verlassen und es funktioniert. Und diese Erlebnisse, also dieses immer wieder ausprobieren und merken, okay, es funktioniert, das hat mir geholfen, einfach Stück für Stück wieder mehr Vertrauen zu gewinnen, Vertrauen in dieses Herz zu gewinnen. Ja, also ich würde sagen, ich habe definitiv mittlerweile dieses Herz vollkommen angenommen und vertraue auch diesem Herz.
Also mein Herz geworden. Oder dein Herz, genau. Ja. Denkst du denn noch manchmal an die Person, deren Herz du trägst? Also Momente, in denen du auch bewusst dann Danke sagst nochmal?
Ja, ich glaube, manchmal wäre vollkommen untertrieben. Dieser Mensch ist rund um die Uhr bei mir. Egal, was ich erlebe, egal, was gerade passiert in meinem Leben, besonders bei den schönen Momenten, da denke ich mir immer, okay, ich erlebe das jetzt gerade für mich, ich überlebe oder ich erlebe das gerade auch für meine Spenderin. Und das ist schon etwas, was mich, glaube, hoffe ich, also ich finde es auch sehr, sehr schön, mein restliches Leben begleiten wird, weil einfach so viel Dankbarkeit jetzt in meinem Leben ist und dieser Mensch ein Stück weit immer irgendwie an meiner Seite ist, in Form von er ist in meiner oder sie ist in meiner Brust. Und von daher definitiv, der Mensch ist immer bei mir.
Und du hast mir eben auch jetzt im Vorfeld erklärt, so eine Operation hinterlässt eine Narbe, seelisch wie auch eben körperlich. Aber du hast gesagt, du hast diese Narbe nie verstecken wollen, sondern sogar von Anbeginn an mit Stolz getragen. Und das ist eher ungewöhnlich. Ich habe das eher aus anderen Gesprächen auch mal mitgenommen, am Anfang diese Sorge. Auch gerade als Frau entstellt sie mich, so das Körperbewusstsein ist verändert. Wie erklärst du dir diese Haltung, also dass du sagst, nein, ich habe sie von vornherein mit Stolz getragen?
Ich glaube, also gerade bei Frauen ist es echt ein Thema, von wegen Menschennarben und das passt nicht ins Schönheitsideal und so. Das ist, glaube ich, was sehr, sehr häufig in den Köpfen, vor allem bei Frauen, hängt. Für mich waren es aber von Anfang an meine Siegestrophäen im Kampf gegen das Schicksal. Mhm. Also meine Tattoos des Lebens. Mhm. So, ich habe Tattoos, also ich habe richtige Tattoos, die erzählen auch Geschichten, aber das ist lange nicht so eine gute Geschichte wie das, was meine Narben erzählen. Mhm. Ich werde darauf angesprochen und ich kann meine Geschichte erzählen. Ich kann erzählen, was ich schon geschafft habe im Leben, wie stark ich schon sein musste und was ich gemeistert habe am Ende. Und von daher, ich finde, das sind eigentlich die schönsten Tattoos, die man tragen kann, die schönsten Siegestrophäen, die man haben kann, weil es einfach zeigt, wie stark man schon im Leben war und was man alles gemeistert hat. Und von daher trage ich sie wirklich mit Stolz und versuche das auch nach außen zu transportieren, gerade Frauen, dass man sich eben für solche Dinge nicht verstecken muss, sondern dass sie interessant machen und einen ins Gespräch bringen und auch einfach zeigen, wie stark wir schon waren.
Ja, toll, wie du es beschreibst. Und gab es denn, wie sagt man, konkrete Werkzeuge oder einen Mindset-Wechsel, der dir geholfen hat, den Lebensmut dann auch, du hast ihn nur kurz verloren, so sehr schnell wieder gesagt, du bist wieder mit dabei, du willst kämpfen. Aber gerade heute kennzeichnet dich ja wirklich ein ganz starker Lebensmut. Und das gibst du ja auch in deinen Kursen weiter und in deinen Büchern.
Ja, also ich glaube, am Anfang war das Wichtigste in dieser ganzen Zeit, sich in Akzeptanz zu üben. Also zu akzeptieren, dass das Leben einen anderen Plan hat als man selbst und man da immer den Kürzeren ziehen wird. Das war verdammt hart und das hat wirklich Jahre gedauert, das irgendwie zu akzeptieren. Als ich das aber geschafft habe und ich habe es irgendwann hingekriegt, glaube ich, und es hat mir neue Wege eröffnet oder neue Perspektiven eröffnet.
Aber kann man das auch irgendwie gezielt lernen, üben?
Das Thema Akzeptanz.
Akzeptanz,
ich glaube, das ist tatsächlich wahnsinnig schwierig. Es gibt dafür kleine Übungen. Mir hat es tatsächlich mit dem Mix Flexibilität geholfen. Also ich habe angefangen, dann meine Geschichte aufzuschreiben. Also es war so eine Art Verarbeitung eigentlich. Und plötzlich meinte dann jemand zu mir, mach doch ein Buch draus. Und okay, gut, ja, könnte ich eigentlich machen. Ja, mache ich ein Buch draus. und bin dann habe dann angefangen, ins Fernsehen zu gehen, über meine Geschichte zu sprechen, aufzuklären, über Herzmuskelentzündungen und so weiter. Und plötzlich, weil ich so flexibel mit dieser schwierigen Situation umgegangen bin, dass ich halt einfach, also ich hatte, für mich war das extrem schwierig, keine Leistung zeigen zu können. Ich war ja krankgeschrieben. Und ich bin ein sehr leistungsorientierter, ehrgeiziger Mensch. Für mich war es das Schlimmste, nichts mehr tun zu können und nicht mehr sichtbar zu sein, sondern einfach daheim rumzusitzen und zu warten, dass man irgendwann wieder geheilt ist. Und ich habe dann angefangen, eben das Buch zu veröffentlichen, einfach eigentlich nur aus Jux und Tollerei erstmal am Anfang und irgendwie Selbstverarbeitung. Und vielleicht kann ich ja auch anderen Menschen irgendwie damit die Augen öffnen, was das Thema Herzmuskelentzündung angeht. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich wieder produktiv werde und ich sogar noch Träume erfülle, die ich schon die ganze Zeit habe, aber noch nicht erfüllen konnte. Zum Beispiel, ich wollte immer einmal ins Fernsehen. Das war so ein Wunsch von mir.
Cool.
Und meine Geschichte hat mich plötzlich ins Fernsehen gebracht. Und das waren so die Anfänge. Also ich bin flexibel mit meiner Situation umgegangen. Ich habe versucht, das Beste aus dieser negativen Situation zu machen, irgendwas Positives draus zu basteln. Und damit konnte ich es leichter akzeptieren. Also damit war es dann irgendwann okay, dass ich das erlebe. Und mir hat es auch geholfen, dass plötzlich Menschen zu mir kamen und sagen, es hat einen Grund, warum du zweimal überlebt hast. Es hat einen Grund, warum du zweimal ungefähr 5% Überlebenswahrscheinlichkeit erwischt hast, indem du 2 Herzstillstände außerhalb eines Krankenhauses überlebt hast. Du wirst noch eine Aufgabe haben, sonst hättest du das jetzt hier nicht geschafft. Und auch das war wieder etwas, was mir total geholfen hat, zu akzeptieren, okay, gut, ja. Vielleicht habe ich eine Aufgabe und vielleicht hat diese Aufgabe irgendwie mit dem zu tun, was ich gerade erlebe.
Also bleibe ich dran.
Und so bleibe ich dran, genau. Also das waren zwei ganz wichtige Aspekte, glaube ich, in dieser ganzen Zeit.
Ja, und tatsächlich inzwischen, du engagierst dich sehr dafür, dass Menschen ihre Entscheidung, und zwar egal ob eigentlich pro oder contra, dann auch im Organspendeausweis oder in einem Register festhalten. Warum ist dir das so wichtig, dass es festgehalten wird?
Ja, weil ich weiß, wie schwierig dieses ganze Thema ist. Einmal auf der einen Seite bei den Wartenden, gerade in Deutschland, das ist eine katastrophale Situation, in der wir uns befinden. Wir sterben jeden Tag rund 3 Menschen auf der Warteliste, weil sie nicht rechtzeitig ein Organ bekommen. Wir warten im Durchschnitt 4 bis 6 Monate auf ein Herz. Und wenn man nach Spanien geht, da wartet man circa 2 Wochen auf ein Herz.
Ja, die Spanier sind da wirklich Vorzeigemodell,
Genau, deutlich mehr Organspender gibt. Also wir haben eine katastrophale Situation in Deutschland, weil einfach Menschen sich nicht entscheiden und diese Entscheidung nicht dokumentieren. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, weswegen ich sehr plädiere, selber eine Entscheidung zu treffen, ist, wenn man in die Situation kommt, man ist potenzieller Organspender, weil man einen Unfall oder was auch immer hatte und den irreversiblen Hirntod hat, also der irreversible Hirntod eingetreten ist, dann bin ich potenzieller Organspender und die Frage wird gestellt. Und wenn ich selber keine Entscheidung getroffen habe, dann müssen meine Angehörigen an meinem Sterbebett entscheiden. Und ich glaube, das möchte niemand seinen Liebsten antun. Und von daher plädiere ich, macht euch bitte einmal Gedanken über dieses Thema, egal wie die Entscheidung ausfällt, trefft eine Entscheidung und haltet sie entweder im Organspendeausweis fest oder in dem mittlerweile digitalen Register. Oder, das ist auch in Ordnung, sagt es euren Liebsten, dass sie Bescheid wissen im Fall der Fälle und sie nicht selber diese Entscheidung treffen müssen. Nehmt diese Entscheidung euren Liebsten ab. Das sind meine zwei ganz wichtigen Punkte.
Das ist wahrscheinlich das, was du auch, es gibt ja immer wieder SkeptikerInnen und auch Missverständnisse über die Organspende. Ja. Da würdest du sagen, dieser Aspekt, nehmt die Entscheidung euren Liebsten ab. Würdest du sagen, das ist das stärkste Argument für dich? Dass man selber sich für die Organspende, genau, also dass man das dokumentiert in einem Ausweis oder sich ins Register eintragen lässt, damit man einfach sich selber damit auseinandergesetzt hat und nicht die Entscheidung wegschiebt und dann müssen andere das ausbaden.
Also ich glaube, es ist unsere Aufgabe als mündige Bürger, dass wir uns mit dem Thema selber auseinandersetzen und selber diese Entscheidung treffen. Und auch wenn es unangenehm ist, es ist ein unangenehmes Thema. Mit dem eigenen Tod sich zu beschäftigen, ist immer unangenehm. Aber ich finde, dass es wir sind alle erwachsene Menschen und fähig, solche Entscheidungen zu treffen und deswegen sollten wir sie nicht an andere abgeben. Von daher ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Rangfolge bilden würde, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig, aber das sind eben so zwei ganz wichtige Aspekte, die da für mich entscheidend sind. Und was man sich vielleicht auch immer fragen sollte, ist, würde ich selber ein Organ für mich oder für mein Kind annehmen, wenn wir eines bräuchten? Und wenn die Entscheidung ein Ja ist, dann sollte ich auch bereit sein, selber Organe zu spenden, weil alles andere ist unfair. Also auch da, das kann auch helfen, vielleicht sich ein bisschen klarer über dieses Thema zu werden.
Genau, einfach mal den Perspektivwechsel. Was wäre, wenn ich das Organ benötigen würde?
Genau.
Stell dir vor, ich wäre jetzt mal Wunschfee. Wenn du drei Wünsche frei hättest, ja. Welche wären das denn?
Also ich glaube, der erste Wunsch wäre, dass ich noch ganz, ganz alt mit meinem Herz werde und gesund und ich dieses Leben noch lange genießen darf. Der andere Wunsch wäre, dass wir tatsächlich eine andere Organspendesituation in Deutschland haben, eine bessere Situation haben. Das ist nicht nur die Widerspruchslösung, das ist ein Teil davon. Also dass wir in Deutschland, so wie in den meisten europäischen Ländern, aktiv Nein sagen müssen und nicht aktiv Ja, so wie es aktuell ist, sondern auch die Strukturen innerhalb der Krankenhäuser ein Stück weit verändert werden, um die Organspende zu erleichtern. Also auch da haben wir viele Missstände, die in anderen Ländern deutlich besser laufen. Da muss definitiv was getan werden und ich sehe es in der Pflicht oder ich sehe die Politiker in der Pflicht, da jetzt endlich mal was zu tun und nicht nur dabei zuzuschauen, wie jeden Tag drei Menschen sterben. Das wäre Wunsch 2. Und Wunsch 3 wäre vermutlich eine Reise nach Südafrika, die noch immer bei mir auf der Bucketlist steht.
Na, dann drücke ich ganz fest die Daumen, dass das auch klappt mit dem.
Danke.
Mit dieser Reise. Vielen Dank für das offene Gespräch, Tamara.
Sehr, sehr gerne.
Zwei Herzstillstände, ein neues Herz und ja, man hat es deutlich rausgehört, 100% Lebenswille. Wenn wir etwas aus dieser Folge also mitnehmen können, dann das. Mut ist nicht das Gegenteil von Angst, sondern das Handeln trotz Angst. Und ja, nochmals, liebe Tamara, vielen Dank, dass du uns gezeigt hast, was es heißt, dem Leben zu vertrauen, auch mit einem fremden Herzen. Und auch, warum Organspende ein Geschenk ist, das Leben rettet. Und allerdings nur, wenn wir uns auch, du hast es gesagt, aktiv dazu entscheiden. Mehr Informationen zur Arbeiterherzstiftung und auch die Möglichkeit zum Download eines Organspendeausweises, das schreibe ich unten in den Shownotes auf. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Impuls-Podcast. Teilen Sie ihn mit FreundInnen und lassen Sie auch gerne eine Bewertung da. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.